Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Wow, da war ich ganz schön platt, muss ich sagen. In der vorletzten Folge, da habe ich mich ja mit Sonja Klimich, Weit- und Vielwanderin und sehr erfahren in Schweden, unterhalten über ihr neues Buch, also über ihr Buch und übers Wandern in Schweden. Ihr Buch heißt Schweden, 30 Wanderungen, die man einmal im Leben gemacht haben muss. Und der Droste Verlag, in dem das Buch erschienen ist, hat uns freundlicherweise 3 Exemplare zur Verfügung gestellt für eine Verlosung. Ja, und diese Verlosung, die endete am vergangenen Sonntag. Eine Woche war es nur und in dieser Zeit bin ich regelrecht überschwemmt worden von Mails und Nachrichten auf entweder Instagram, die meisten kamen per Mail tatsächlich rein. Manche haben die Folge bei Podigy kommentiert, aber wie gesagt, die meisten kamen per Mail herein und es waren richtig, richtig viele Nachrichten, viele, die teilnehmen wollten an diesem Gewinnspiel. Ich habe ja schon viele Gewinnspiele mit Elchkuss durchgeführt und es waren verschiedenste Dinge dabei, von einem Nordis-Abo über Reiseführer, über Krimis. Da gab es ganz, ganz vieles zu gewinnen. Aber noch nie war die Resonanz dermaßen groß wie bei diesem Buch. Das heißt, Wandern scheint irgendwie einen Nerv zu treffen. Da scheint es großes Interesse zu sein. War für mich jetzt wirklich überraschend. Klar, ich weiß natürlich, dass Schweden ein Wanderparadies ist und viele auch zum Wandern nach Schweden gehen. Aber dass es so groß ist, das Interesse, das hat mich dann doch überrascht. Ja, und ich möchte heute erstmal einsteigen mit ein paar Rückmeldungen und natürlich auch mit der Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner, ehe wir dann zum Thema der heutigen Folge gehen. Da geht es nämlich um 10 Fehler, die man im Schwedenurlaub oder bei der Planung des Schwedenurlaubs machen kann und idealerweise vermeiden sollte. Damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Bei diesem Gewinnspiel zu Sonjas Buch Schweden, 30 Wanderungen, die man einmal im Leben gemacht haben muss, da war ja die Aufforderung, dass wenn man in den Lostopf hineinhüpfen möchte, dass man schreiben soll, wo man in der Schweden mal gerne wandern möchte und auch warum. Und das war total spannend, diese Rückmeldungen. Ähnlich spannend, wie es eben schon die Anzahl der Rückmeldungen war, war eben auch die Auswahl der Orte oder der Regionen, wo ihr gerne wandern gehen wollt. Ich hatte damit gerechnet, dass sehr viele sagen Kungsleden, Abisko, Sarek und so oder auch Höga Kusten. Und diese Regionen, die waren auch natürlich häufig dabei, die wurden sehr, sehr häufig genannt. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, da war ein eindeutiger Schwerpunkt, sondern die Ziele sind wirklich kreuz und quer übers ganze Land verstreut. Gertraud schrieb, sie will am Jüttekanal entlang wandern. Gleiche sagt Gabriele aus Paderborn. Mia aus Bonn zieht es zum Wandern nach Stockholm, will man wirklich durch die Stadt wandern. Ben will eher Richtung Falun gehen. Gotland wird des Öfteren genannt, weil, wie es Sven sagt, die Insel genial ist. Vanessa aus Bergisch Gladbach zieht es hingegen nach Halland an den Strand zum Wandern. Hier will auch Samira hin und den Küstenwanderweg bei Laholm wandern. Oder auch im Hinterland durch Wälder und an Seen vorbeiwandern. Jeanette zieht es nach Småland, um sich auf Astrid Lindgrens Spuren zu begeben. Robin, der seine Elternzeit in Schweden verbracht hat, schreibt, er möchte gern in Bohuslän an der Küste entlang wandern. Markus zieht es in den Nationalpark Trestiklan, weil es dort so still und einsam ist und die Natur so grandios. Maria hingegen, die zieht es eher Richtung Skåne, weil sie sagt, da ist die Anfahrt so kurz dahin. Stefanie will mal durch die Schären wandern, meint, dass sie dazu aber wohl eher ein Kajak bräuchte. Naja, stimmt eigentlich gar nicht so unbedingt. Es gibt sowohl bei den Schären vor Göteborg als auch bei den Stockholmer Schären auch viele Möglichkeiten, mit Booten von einer Insel zur nächsten zu hüpfen und dann über die Insel zu wandern. Geht wunderbar. Man braucht nicht zwingend ein eigenes Boot. Mit dem eigenen Boot, also eine Bootswanderung durch die Schären, ist natürlich auch wunderbar. Man hat eine andere Perspektive, einen ganz anderen Rhythmus, aber es geht beides. Andreas möchte den Muttus-Nationalpark erkunden, Volker und Angelika das Glaskoger Naturreservat. Michael schreibt, er wolle mal den Sörmlandsleden wandern. Und Tatjana erzählt, dass sie Wanderungen braucht, die sie als Spaziergänge tarnen kann, damit ihre wie sie schreibt, pubertiere mitkommen. Mittelschweden an der Grenze zu Norwegen. Ich weiß nicht, vielleicht meint sie das Fühlefjellet, weiß sie nicht ganz genau. Das sei da ideal. Und. Es waren also nur ein paar wenige Rückmeldungen. Es war noch viel, 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 viel mehr. Also man sieht schon von Skåne ganz im Süden über Gotland im Osten, Bohuslän im Westen, bis ganz hinauf in den Norden, bis nach Abisko. Da ist wirklich alles dabei. Schwierige Wanderungen, ganz leichte Wanderungen, die eher Spaziergänge sind, Mehrtagestouren, Eintagestouren, alles wird genannt. Das Interesse ist groß am Wandern und sehr, sehr vielfältig. Das ziehe ich jetzt mal so für mich da raus und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Zukunft noch mehr zum Wandern machen werde, weil das offensichtlich einen Nerv trifft. Und ganz zum Schluss will ich noch Ulla aus Darmstadt zitieren. Sie schreibt nämlich zur Frage, wo sie gerne mal wandern würde. Egal wo, Hauptsache Schweden. Ja, es waren sehr viele Rückmeldungen. Ich habe nur 3 Bücher, die ich verlosen kann. Und die Verlosung, die haben wir auch gleich am letzten Montag dann durchgeführt und gewonnen. Also die Gewinner und Gewinnerinnen wurden auch schon alle benachrichtigt. Gewonnen haben Melanie aus Wetzlar, Markus aus Ronsberg und Antje aus Köln. Antje schreibt, dass sie bisher ihren Mann noch nicht von Schweden überzeugen konnte. Vielleicht klappt es ja mit diesem Buch. Und da drücken wir die Daumen, dass es klappt. Lykke til und grattis an alle 3. Ja, und egal, ob man nun wandernd durch Schweden zieht oder mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil Camping macht oder ob man mit dem Zug reist, mit dem Fahrrad, ob man irgendwo hinfliegt, um eine Stadt zu erkunden. Wenn man nach Schweden reist, dann kann man Fehler machen. Fehler bei der Planung oder auch bei der Durchführung der Schwedenreise. Und heute möchte ich mal, weil viele jetzt so allmählich die Schwedenreise konkret planen, die dann im Sommer wartet. Deswegen habe ich gedacht, es wäre ein guter Zeitpunkt, mal über solche Fehler zu sprechen. Es ist natürlich so, jeder macht anders Urlaub und jeder ist ein ganz anderer Typ. Das heißt, diese Fehler, die ich herausgeschrieben habe, diese 10 größten Fehler bei einer Schwedenreise, die gelten natürlich nicht für alle in gleicher Weise. Beispielsweise, es wird darum gehen, dass man sich Zeit lassen soll, dass man nicht zu viel in eine Reise reinpacken soll, weil die Entfernungen so groß sind. Und das stimmt natürlich für die meisten, aber es gibt vielleicht auch manche, die total gerne Auto oder Motorrad fahren und sagen, ich bin total gerne viel unterwegs, das macht mir nichts aus, das ist total schön. Aber andere sind davon eben sehr gestresst. Das heißt, wenn man solche 10 Fehler sammelt, ja, dann ist es immer irgendwie so ein Pauschalurteil und Pauschalurteile treffen natürlich nie auf alle zu. Das nur so als Bemerkung vorneweg. Ja, was sind die 10 größten Fehler, die du beim Schwedenurlaub machen kannst? Erster Fehler, im Vorfeld ganz viel Bargeld umtauschen und schwedische Kronen besorgen, die du dann wahrscheinlich nicht brauchst. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile fast überall herumgesprochen. Schweden ist fast komplett bargeldlos. Es gibt sehr viele Restaurants, Cafés, Museen, andere Einrichtungen, wo man nur noch mit Karte oder eben kontaktlos bezahlen kann, aber eben nicht mehr mit Bar. Swish ist eine sehr typisch schwedische Bezahlweise, ist aber eigentlich nur für die Schwedinnen und Schweden auch zugänglich. Aber ansonsten, es wird eben mit Kreditkarte bezahlt oder mit Handy oder wie auch immer, aber eben nicht bar. Ja, und es ist eben so, dass man auch nicht wählen kann, das eine oder das andere, sondern es wird eben vielerorts kein Bargeld akzeptiert. Das heißt, man kommt damit einfach nicht weit. Und wenn du jetzt im Vorfeld ganz viele Kronen umtauschst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du auch mit sehr vielen Kronen wieder zurückkommst aus dem Urlaub. Es lohnt sich also nicht. Umso wichtiger ist es aber, eine Kreditkarte dabei zu haben oder eine Debitkarte. Ja, und dann gibt es aber natürlich doch auch die Ausnahmen. Es gab schon ein paar wenige Momente, es waren nicht allzu viele, aber ein paar wenige Momente, wo ich dann doch auf Bargeld angewiesen war. Und das war eigentlich immer auf dem Loppis. Auf dem Loppis, also auf dem schwedischen, diesen kleinen Flohmärkten, die oft so in der Garage irgendwo im Hinterhof stattfinden, da kann es sein, dass man nur mit Swish oder Bar bezahlen kann. Und wenn man dann keinen Swish hat, dann ist man eben auf das Bargeld angewiesen. Und da gab es bei mir schon 2-3 Mal die Momente, wo ich dann doch irgendwie zur Bank gehen musste, Geld abheben musste und dann eben Bar zahlen musste. Aber wie gesagt, das sind große, große Ausnahmen. Und wenn es so kommt, ja, dann muss man sich halt noch irgendwo Bargeld besorgen. Oder man hat so ein bisschen was dabei. Aber auf gar keinen Fall ganz, ganz viel Geld umtauschen oder abheben. Auf diesem Bargeld sitzt man dann nur blöd rum. Im Normalfall. Der zweite Fehler. Das finde ich bei Schweden immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Plane weder zu viel noch zu wenig. Das ist natürlich erstmal sehr allgemein. Was meine ich damit? Ich finde, ein Schwedenurlaub ist dann, also auch hier sind natürlich alle sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die einen Urlaub bis ins kleinste Detail vorplanen, die genau wissen, wann sie wo sind, was sie wann machen, wie auch immer. Und es gibt andere, die sich treiben lassen, die sagen, ich bin erstmal irgendwo da und dann schaue ich, was da kommt. Beides funktioniert natürlich, das ist ganz klar. Ich will da niemand in die Urlaubsplanung hineinreden. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Schwedenurlaub dann am besten funktioniert, wenn man so eine gute Mischung findet und wenn man weder zu viel noch zu wenig plant. Warum nicht zu viel planen? Ja, viel planen hat einen großen Vorteil. Man weiß immer genau, bei welcher Unterkunft man sein wird. Man kennt die Distanzen, man weiß, wie lange man jetzt im Auto unterwegs sein wird, um zum nächsten Punkt zu kommen. Das ist alles wunderbar. Das Problem ist aber, dass in Schweden ganz häufig die Orte irgendwie besonders sind, die man so durch Zufall entdeckt. Da ist irgendwo ein wunderschöner See, an einem Parkplatz vielleicht. Und dann denkt man sich so, wow, ist der cool, da kann man baden, wunderbar. Und dann will man da eigentlich bleiben. Wenn man jetzt aber sagt, aber ich muss jetzt hier unbedingt weiter, ich habe noch so und so viele Kilometer und ich will doch das anschauen, das habe ich genau geplant, dann entdeckt man solche Orte vielleicht oftmals gar nicht. Oder wenn man sie entdeckt, hat man keine Zeit für sie. Und das sind nicht nur Seen, das können eine kleine Wanderung sein, eine kleine Wanderroute, die irgendwo mal beginnt. Das kann aber auch ein sehr, sehr schöner Ort sein, ein schönes Café. Und die entdeckt man oft, wenn man sich einfach so ein bisschen treiben lässt, einfach mal ein bisschen rumschaut, sich Zeit nimmt und eben nicht zu viel plant. Aber wer zu wenig plant, der kann auch ein Problem bekommen, denn es gibt eben doch manche Dinge, wo man planen sollte. Das gilt beispielsweise, wenn man, das ist mal ein Beispiel, in den Stockholmer Schären mit Schärenbooten nach draußen fahren möchte. Ich war im letzten Sommer zum Beispiel im neuen Nationalpark Nämndö-Herrgården, bin da nach Bullerö hinausgefahren. Und nach Bullerö ist es gar nicht so einfach zu kommen, weil da meist nur ein Boot am Tag hinausfährt und das auch gleich wieder zurückfährt. Das heißt, wenn man zum Beispiel dort hinausfahren möchte, aber nicht übernachten möchte, dann muss man sich sehr genau anschauen, wie kriege ich das eigentlich hin? An welchen Tagen kann ich da mit dem Boot fahren und an welchen eben auch nicht? Und ich muss vorbuchen, weil die Boote dann in der Hauptsaison oftmals voll sind und ich dann vielleicht nicht mitkomme. Und dann stehe ich doof am Hafen und ja, weiß nicht, was ich tun soll. Oder anderes Beispiel, Museen. Viele Museen, dass sie montags geschlossen haben, das ist, glaube ich, ja, so allgemein bekannt. Das ist, glaube ich, keine Überraschung oder viele Museen zumindest. Aber viele schwedische Museen schließen auch schon sehr früh. 17 Uhr ist sehr gewöhnlich, 18 Uhr. Da haben sie meistens einen Tag, Mittwoch oder Donnerstag oftmals, wo sie länger geöffnet haben. Aber im Normalfall schließen sie um 17, 18 Uhr. Das heißt, für diejenigen, die zum Beispiel eher so lang schlafen und lang brauchen, bis sie rauskommen und dann irgendwann mal erst um 14, 15 Uhr irgendwo vor Ort sind und dann ins Museum gehen wollen, dann stellen sie fest, oh, da kann ich gar nicht mehr lange drin sein. Also, das sind solche Dinge, wo man eben schon auch gucken muss, passt das so? Passen die Zeiten? Komme ich da rechtzeitig irgendwo an? Und deswegen eben nicht zu wenig planen, sonst verbaut man sich manchmal etwas. Oder, keine Ahnung, es kann sein, dass man irgendwie sagt, ah, hier ist wunderschön zum Paddeln. Und dann hat man aber nicht vorgebucht, dann gibt's vielleicht, ist der Bootsverleih ausgebucht. Beispielsweise. Und dann kann man eben nicht spontan lospaddeln. Das heißt, so manche Dinge, manche Aktivitäten, manche Museen, manche Bootstouren, wie auch immer. Sowas sollte man im Vorfeld planen. Aber eben nicht zu viel planen. Ich glaube, dann kommt man zu ganz viel Urlaubsglück in Schweden. Das dritte hat auch was mit der Planung zu tun. Man sollte nicht die Entfernungen unterschätzen. Schweden ist ein riesiges Land. Und da mal zu sagen, ja, ich fahre da mal kurz dahin, ich mache mal hier einen Abstecher, das geht natürlich schon, aber man braucht oft mehr Zeit, als man vielleicht zunächst mal vermutet. Von Norden nach Süd sind es fast 2000 Kilometer in Schweden und auch von West nach Ost. Das Schweden wirkt immer so schmal und so länglich, aber wenn man jetzt mal von Göteborg nach Stockholm fährt, da ist man viele Stunden unterwegs. Das macht man nicht mal so ganz schnell. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler, dass man da sagt, ja, da fahre ich mal da und da hin und das geht dann schon. Und dann ist man aber super lang unterwegs und dann hat man vielleicht da zu wenig Zeit, dann, weil man eben so lange unterwegs war. Das liegt auch daran, dass man nicht überall Autobahnen hat. Auf den Autobahnen kommt man relativ schnell voran. Auf den Landstraßen mal so, mal so. Es gibt manche, die sind recht gut ausgebaut. Die führen auch kaum mehr durch Orte, sind manchmal auch zweispurig. Oftmals sind die phasenweise zweispurig, dann wird er nur einspurig. Das heißt, man kann Lastwagen auch gut überholen, kommt dadurch schon voran. Aber es gibt dann auch wieder andere Landstraßen. Da fährt man dann eben mit 70 sehr langsam und dann vielleicht auch mal sehr lange einem Lastwagen hinterher. Und da kann ich direkt den vierten Fehler anschließen, dass man zu viele Stopps in zu kurzer Zeit einplant. Viele versuchen eben, unterschätzen da die Entfernungen, aber packen auch einfach zu viel rein, so in ein, zwei Wochen irgendwie möglichst viel von Schweden oder vielleicht ganz Schweden kennenzulernen. Und das funktioniert nicht. Oder man hat unglaublichen Stress. Es gibt auch so eine beliebte Runde, da fährt man vielleicht mit der Fähre nach Göteborg und dann von dort über Örebro nach Stockholm und dann an der Ostküste übers Moorland, Kalmar, irgendwie so wieder zurück bis nach Malmö beispielsweise und dann hier über die Brücke oder mit der Fähre wieder zurück. Das ist eine sehr, sehr beliebte Rundtour, bietet sich auch an, da lernt man wirklich viel von Schweden kennen, von Südschweden zumindest. Aber wer da eben nur so eine Woche einplant, das geht überhaupt gar nicht eigentlich. Zwei Wochen, auch schon ganz schön stressig, da braucht man eigentlich mindestens drei Wochen. Dann kann ich mir Zeit lassen, dann kann ich mal ein bisschen länger an einem Ort bleiben und dann diesen Ort eben auch ein bisschen entspannter erkunden. Und dann finde ich eben auch diese schönen Perlen, diesen kleinen See, den entlegenen See, ein kleines Städtchen oder Dörfchen, eine schöne Wanderung, wie auch immer, dann finde ich sie. Wenn ich aber nur sage, jetzt muss ich hier sofort weiter, da weiter, da weiter und das muss ich mir nur angucken, das noch angucken, das noch angucken, das noch angucken und dann unterschätze ich vielleicht noch die Entfernungen, dann wird es schnell stressig. Das heißt, lieber eine kleinere Region, wenn man eben nur ein oder zwei Wochen Zeit hat, eine kleinere Region sich vornehmen oder eben mehr Zeit einplanen, wenn das eben so geht. Und wenn du das, glaube ich, berücksichtigst, dann hast du viel mehr Erholung und weniger Stress. Siehst vielleicht einen Ticken weniger, aber du siehst dann vielleicht eben andere Dinge und Dinge, die dann auch Schweden ganz besonders ausmachen. Der fünfte Fehler: das Wetter falsch einschätzen. In Schweden ist es im Sommer oftmals richtig schön warm. 30 Grad sind mittlerweile überhaupt gar keine Seltenheit. Auch über 30 Grad kommt oft vor, auch im hohen Norden. Auch dort in Lappland gibt es immer wieder Tage mit 25, 30 Grad. Überhaupt kein Problem. Man kann traumhafte Sommer, sonnige, warme Sommer in Schweden genießen. Und das ist absolut möglich. Aber im Sommer kann es auch kalt sein, windig sein, regnerisch sein. All das ist möglich. Im Fjell oder ganz im Norden, da kann es auch einstellig sein von den Temperaturen. Oder eben 30 Grad. Das ist alles möglich. Oder es ist tagsüber richtig, richtig schön warm und dann verschwindet die Sonne und dann wird es plötzlich ganz schön frisch. Passiert in Schweden relativ häufig, so laue Sommernächte, wie man sie aus Südeuropa kennt. Das gibt es in Schweden wirklich eher selten. Und deswegen sollte man immer eigentlich auf verschiedene Wetter vorbereitet sein, um dann auch nicht enttäuscht zu sein. Also, auf jeden Fall die Sommerklamotten einpacken, natürlich. Kurze Hose, T-Shirt, das braucht man im schwedischen Sommer. Denn es wird warm, höchstwahrscheinlich zumindest. Aber Regenjacke, Fleecejacke, das muss mit rein. Das muss auf jeden Fall mit rein. Vielleicht sogar eine Mütze. Wenn man dann gerade in so einer Küste ist beispielsweise oder im Fjell ist, wo dann doch mal der Wind etwas stärker wehen kann, dann kann es wirklich sehr frisch sein, ist eine Mütze vielleicht auch gar nicht verkehrt. Also Zwiebellook, dass man einfach schnell und spontan flexibel reagieren kann, auch auf Wetter, das umschlägt beispielsweise, und wetterfeste Kleidung, die sollte immer irgendwie mit dabei sein. Und der sechste Fehler, den man machen kann: glauben, dass alle Unterkünfte auch spontan frei sind. Ja, in Schweden ist es oftmals so, dass man ganz spontan irgendwo hinfahren kann, gerade bei Campingplätzen, und im Normalfall kriegt man da noch einen Platz. Zumindest, wenn es nicht so im Juli, Anfang August ist, wo die Hochsaison ist. Und dann, wenn man nicht auf Strom angewiesen ist. Dann kriegt man im Normalfall noch irgendwo einen Platz. Wenn man sagt, ich bin da mit dem Zelt unterwegs, ich will mich da einfach mit dem Zelt irgendwo mit noch reinquetschen. Das funktioniert im Normalfall. Große Betonung auf im Normalfall. Außerhalb der Hochsaison, da klappt das eigentlich fast überall. Auch gar kein Problem. Aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man eben mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wo man auf bestimmte Plätze angewiesen ist, wo man Strom braucht. Und dann nicht, wenn man schon weiß, oh, diese Region, dieser Campingplatz, das ist so ein Hotspot. Keine Ahnung, Smögen beispielsweise. Wenn ich da hinfahre, vorbuchen am besten. Auch Stockholm natürlich. Da gibt es gar nicht so viele Campingplätze, dann besser vorbuchen. Wenn ich irgendwo in der Pampa bin, da ist es auch okay, da brauche ich im Normalfall nicht vorbuchen. Da kann ich auch im Normalfall spontan irgendwo aufschlagen. Aber an der Küste, bei den größeren Städten oder eben bei Regionen, die beliebt sind, da wäre es sinnvoll, in der Hauptsaison vorzubuchen. Das war früher anders. Früher konnte man eigentlich fast immer und überall irgendwie spontan hingehen. Mittlerweile ist es einfach so, Schweden boomt als Urlaubsland und Schweden boomt vor allen Dingen eben auch bei Campingurlaubern. Das heißt, gerade bei den Campingplätzen hat sich einiges verschoben, verändert und da sollte man vorbuchen. Auch bei Ferienhäusern sollte man nicht zu knapp dran sein. Man kriegt natürlich immer noch irgendetwas, das ist auch gar kein Problem, aber dann kriegt man vielleicht eben nur noch das, was man nicht unbedingt als erste Wahl haben möchte. Und wenn du sagst, ich will aber mein Traumferienhaus, ich will das genau an einem See mit Steg und mit Boot in der und der Region, wie auch immer, und ich habe da auch sehr klare Wünsche, dann lieber so ja 6 Monate im Voraus buchen. Und auch bei den Hotels in den Städten, da sollte man aufpassen, wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind. Nehmen wir an, in Göteborgs Kulturkalas, Ende August, Anfang September ist das immer. Wenn man da in die Stadt kommt, da kann es schon sein, dass viele Hotels einfach rappelvoll sind. Oder wenn irgendwelche großen Messen sind, da einfach dann ein bisschen drauf schauen. Also bei diesem Punkt, ja, viele wollen flexibel sein, wollen spontan sein und das funktioniert in Schweden auch zum großen Teil, aber eben nicht immer und nicht überall. Der 7. Fehler, Alkohol wie in Deutschland zu erwarten. Alkohol gibt es natürlich in Schweden. Die Schweden und der Alkohol ist eine ganz besondere Beziehung. Habe ich mal auch eine eigene Folge darüber gemacht. Es gibt viele Schweden, die gerne Alkohol trinken. Es gibt aber auch eine sehr große Abstinenzlerbewegung. Und den sollte man auch nicht irgendwie Alkohol mitbringen als Geschenk oder so. Das wäre großer Fauxpas. Aber ganz grundsätzlich ist der Umgang mit Alkohol in Schweden anders. Denn man bekommt ihn einfach nicht immer und überall. Im Restaurant. Da kriegt man ihn natürlich, da ist aber auch sehr teuer. Und wenn man ihn eben selber kaufen möchte, dann kann man ihn auch im Supermarkt kaufen. Da gibt es aber nur leichtes Bier, Lettöl oder Folköl bis maximal 3,5%. Und normales Bier oder irgendwie auch Starkbier, Wein und Schnaps und so weiter, das bekommt man nur im staatlichen Laden, im Systembolaget. Und Systembolaget gibt es schon an vielen Orten. Aber da muss man manchmal auch gucken, gerade wenn man in den sehr, sehr ländlichen Regionen ist, muss man vielleicht auch ein bisschen weiter fahren. Und dann muss man auf die Öffnungszeiten achten. Die sind mittlerweile besser geworden. Früher waren die teilweise sehr, sehr eingeschränkt. Früher hatten manche Systembolaget am Samstag gar nicht geöffnet oder nur bis 12 oder so. Das geht mittlerweile. Werktags haben die meisten bis 18, 19, vielleicht auch 20 Uhr geöffnet. Samstags aber oft nur bis 15 Uhr. Das heißt, auch gerade wenn man so in das Wochenende reingehen möchte und dann noch irgendwie am Samstagabend sagt, oh, ich brauche noch was, ich will noch einen Wein kaufen oder so, dann geht das eben nicht mehr. Das heißt, da ein bisschen planen, ein bisschen gucken und schauen, wo der nächste Systembolaget ist. Außerdem, was auch sehr wichtig ist, Alkohol sollte nicht in der Öffentlichkeit getrunken werden. Also natürlich schon in irgendwelchen Bars oder Restaurants, da auch wenn man irgendwie draußen sitzt, das ist gar kein Problem. Aber eben nicht die Flasche Bier mit in die U-Bahn nehmen und da irgendwie sein Bier trinken oder so. Oder sich irgendwo an einen öffentlichen Platz zu setzen und da irgendwie anfangen zu trinken. Das mögen die Schweden gar nicht und sollte man bleiben lassen. Die Nummer 8, der 8. Fehler, zu laut sein. Die Schweden sind, ja, sind eher so ein leises Völkchen, würde ich mal sagen. Man will nicht so auffallen in der Öffentlichkeit. Man will nicht so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man will nicht im Mittelpunkt stehen. Jantelagen ist da das Stichwort. Glaub nicht, dass du zu wichtig bist, dass du irgendwie im Mittelpunkt stehen musst, dass du irgendwie alle Aufmerksamkeit auf dich ziehen musst. Und deswegen streitet man auch nicht in der Öffentlichkeit. Man ist ja nicht so laut. Man schimpft seine Kinder nicht. Am Strand beispielsweise, dass man da irgendwie laut die Kinder ausschimpft oder man ihnen am Strand über eine weitere Entfernung irgendwas hinterherbrüllt oder auf dem Campingplatz oder wo auch immer. Macht man eher nicht. Wird man eher komisch beäugt. Man grölt auch nicht irgendwie herum. Gut, es gibt natürlich auch manche Schweden, die auch grölen. Das sind meistens eher Jugendliche, wenn Alkohol im Spiel ist und dann irgendwie an besonderen Festlichkeiten. Da wird vielleicht auch mal gegrölt irgendwie. Aber prinzipiell, man will nicht so stark auffallen. Man will nicht so laut sein. Und das erwartet man auch von den Gästen, die nach Schweden kommen, dass sie nicht zu laut sind. Und das habe ich schon öfter gehört, wenn ich so nach Klischees oder Vorurteilen über die Deutschen gefragt habe. Prinzipiell haben die Schweden ein positives Bild von den Deutschen. Anders als man das irgendwie so oftmals irgendwie hört oder denkt, dass die Schweden die Deutschen irgendwie so komisch fänden. Nee, überhaupt gar nicht. Die meisten haben ein ganz, ganz positives Bild von den Deutschen. Aber eines ist das, was ich immer wieder gehört habe, die Deutschen sind so laut. Oder sie schimpfen ihre Kinder. Und das ist etwas, was man einfach ja nicht so gerne hat, was unpassend ist, unschwedisch ist. Und deswegen sollte man das bleiben lassen. Neuntens, meinen auf dem Campingplatz zwanglos mit Schwedinnen und Schweden ins Gespräch zu kommen. Die meisten Schweden, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, sind eher zurückhaltend. Man macht nicht so ein großes Aufhebens um sich selber, aber man geht auch eher wenig auf andere zu, auf Fremde zu. Das heißt, gerade so ein Campingplatz beispielsweise, da kenne ich das aus anderen Regionen, wo man mit anderen Menschen sehr schnell ins Gespräch kommt. Das ist in Schweden eher nicht der Fall. Selbst dann nicht, wenn man mit dem Kanu unterwegs ist und dann ist man irgendwo auf dem einsamen Lagerplatz und da sind dann vielleicht noch zwei Schweden und Schweden, dann kommt man schon ins Gespräch, man plaudert so ein bisschen, aber es sind keine tiefgehenden Gespräche. Also so kurze, oberflächliche Gespräche, die sind schnell möglich. Aber man sollte nicht erwarten, dass man deswegen dann ganz schnell zum Grillabend eingeladen wird oder so. Meist sind es Gespräche über den Ort vielleicht. Was kann man hier machen? Welche Aktivitäten kann man machen? Sowas überhaupt gar kein Problem. Über das Wetter kann man mit Schweden und Schweden immer sprechen. Das funktioniert immer. Das machen sie auch sehr, sehr gerne. Aber nicht über Privates und nicht über Politik. Das sind so Tabuthemen. Da wird mit Fremden oder Menschen, die man nur oberflächlich kennt, eigentlich nicht drüber gesprochen. Das wirkt sich natürlich auch aus auf, gerade zum Beispiel auf dem Campingplatz, ja, so kleine, so Smalltalk-Gespräche durchaus möglich. Aber dass da irgendwie so viel mehr passiert, eher nicht. Und der 10. Fehler, der ist mir ein sehr wichtiger, dass man das Jedermannsrecht, das Allemannsretten falsch versteht. Ja, es gibt das Jedermannsrecht. Das Jedermannsrecht besagt, dass jeder das Recht hat auf freien Zugang zur Natur. Natur soll allen zugänglich sein. Egal, ob arm oder reich, egal wer das ist, jeder soll sie genießen können. Und das ist etwas, was wunderschön ist. Und im Jedermannsrecht heißt es auch, dass man eine Nacht mit dem Zelt beispielsweise irgendwo in der freien Natur campen kann. Wenn das nicht erkennbarer Privatgrund ist, wenn es nicht zu nah an dem nächsten Haus ist, wenn man nicht irgendwo stört, wenn man zum Beispiel auf einer Kuhweide oder sowas, da natürlich nicht, aber wenn es irgendwo an einem Seeufer ist, wo man irgendwo in Wärmland oder ich weiß nicht wo unterwegs ist mit dem Kanu und dann sagt man, oh, hier habe ich einen schönen Ort im Wald gefunden, hier schlage ich mein Zelt auf. Wenn ich hier niemanden störe, wenn ich hier nicht auf erkennbarem Privatgrund bin, dann ist es kein Problem. Ich kann eine Nacht bleiben. Solange ich, und das ist die Pflicht, die da auch mit reinspielt, solange ich am nächsten Tag wieder verschwinde und keine Spuren hinterlasse. Das heißt, ich habe hier nicht irgendwie den ganzen Platz irgendwie umgegraben. Ich habe meine Hinterlassenschaften gut vergraben oder eben den Müll wieder mitgenommen und ich verlasse den Ort so, als wäre ich eben nie da gewesen. Dann ist das überhaupt gar kein Problem. Was oft missverstanden wird oder falsch verstanden wird, nur weil ein Kanufahrer, ein Wanderer, ein Radfahrer eine Nacht irgendwo mit dem Zelt übernachten kann, heißt es nicht, dass es auch für Wohnmobile gilt. Denn motorisierte Fahrzeuge sind explizit ausgeschlossen. Mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil darf ich mich nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, ich Camp hier irgendwo, ist doch das Allemannsretten, ich habe das Recht darauf. Nein, hast du nicht. Das heißt, sich irgendwie mit dem Wohnmobil an einen wunderschönen See, an den Strand, ans Ufer hinzustellen, wenn das eben kein Campingplatz ist, dann geht das nicht. Das heißt, wichtig, wenn du das Jedermannsrecht in Anspruch nimmst, mach das auf jeden Fall, weil davon lebt Schweden. Und Schweden ist so, hat so eine wunderbare Natur. Das heißt, das ist auch so ein Traum, dass es das Jedermannsrecht gibt. Das heißt, nutze es auf jeden Fall für dich, wenn du mit dem Kanu unterwegs bist, wandernd unterwegs bist, wie auch immer. Aber achte darauf, dass du es richtig eben auslegst und alle Bestimmungen einhältst. Das heißt, dass du Abstand zu Häusern hältst beispielsweise. Dass du nichts beschädigst, nicht störst, nicht zerstörst. Dass du keinen Müll hinterlässt. Und wenn du eben mit einem motorisierten Fahrzeug unterwegs bist, dass du dann sagst, okay, ich gehe auf den Campingplatz, ich gehe auf den Stellplatz, denn dort darf ich sein, aber eben nicht einfach so irgendwo. Ja, das sind meine 10 Fehler, die du im Schwedenurlaub machen kannst. Meiner Meinung nach, vielleicht gibt es noch weitere, auf die du kommst. Schreib mir gerne an elchkus@elchkus.de. Vielleicht hast du irgendwo auch eine ganz, ganz andere Meinung. Auch dann schreib mir gerne oder kommentier die Folge. Ich freue mich sehr drauf. Es sind 10 Fehler. Ich glaube, die kann man alle sehr, sehr leicht vermeiden oder darauf achten. Und dann steht einem wunderschönen Schwedenurlaub auch gar nichts im Wege. Ich wünsche dir, wenn du gerade in den Planungen bist, ihm wunderschöne Planungen, wunderschöne Vorfreuden beim Träumen auch schon, wenn man sich schon ausmalt, wo man überall hinfährt, was man alles machen möchte. Ganz, ganz viel Freude damit. Und dann natürlich einen wunderschönen Schwedenurlaub. Hat es so bra. Wie Elchkuss, der Podcast für Schweden.